Schönen guten Morgen. Heute geht es darum, wie reden wir mit anderen Menschen. Und der Sketch hat das sehr deutlich gemacht, dass das eigentlich auch gleich der erste zentrale Punkt der Predigt, dass Tod und Leben in der Macht der Zunge stehen. Das heißt in den Sprüchen, wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Tod und Leben. Nicht mehr, nicht weniger. Wir haben ja die letzte Woche, haben wir uns über negative Gedanken gesprochen, der gekrümmte Bonsai, der Umgang mit den Riesen. Das alles hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf uns selbst, sondern auch darauf, wie wir miteinander umgehen. Von daher passt das, finde ich, sehr gut in die Themenreihe, Umgang mit Worten und Gedanken. Und es ist für den Volksmund völlig klar, auch aus der Bibel, wessen Herz voll ist, des geht der Mund über. Das, was ich in meinem Herzen habe, seien es eben Zweifel, Anklage, negative Gedanken, lauter Urteile, das wird auch aus meinem Mund herauskommen. Und so prägen wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern natürlich auch die Stimmung im Raum und unser Gegenüber. Gerade wenn wir längere Zeit miteinander verbringen, natürlich zum Beispiel in Familien oder am Arbeitsplatz, kann das echt einen richtigen Einfluss haben auf mein Gegenüber. Ist ja irgendwie klar, ne? Und ich finde so zur Veranschaulichung ein, es kommt viel aus den Sprüchen heute übrigens, weil der Autor der Sprüche, der hat ein besonderes Herz dafür, die Wirkung von Worten zu untersuchen. Genau, in diesem Spruch, das geht zwar nicht direkt um Worte, aber ich finde, das illustriert das sehr gut, heißt es, ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Nochmal, ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Also es ist wieder so beides in unserer Hand. Wir können uns einander aufbauen durch unser Reden und können uns gegenseitig runterziehen. Wir können uns Mut machen, wir können uns kaputt machen, können uns die Hoffnung rauben. Und ich finde halt, dieses dörrt das Gebein aus, dass dieses Auslaugende, diese Dürre, diese Wüste, das beschreibt das so gut. Und auf der anderen Seite natürlich Heilung, Aufbauen, Leben, Leben im Überfluss, das, was Jesus ja möchte für uns, das ist genau darum, genau um diese beiden Extreme geht es letztendlich. Und daher lade ich euch oder sie ein, einen Moment innezuhalten und zu überlegen, wie spreche ich denn mit anderen Menschen? Bin ich eher aufbauend, erfreulich, mutmachend oder bin ich eher klagsam, anklagend, negativ, sodass sich andere Menschen ausgelaugt oder vielleicht sogar fertig gemacht fühlen? Bin ich jemand, der viel lobt? Oder neige ich häufig dazu, andere zu kritisieren und zu verurteilen, vielleicht auch negativ über Dritte zu reden? Fällt mir bei meinem Gegenüber erst das Positive, vielleicht sogar das Schöne oder Schicke auf, oder das Negative, das Unzulängliche, der Makel? Ich möchte dazu zwei Gesprächssituationen illustrieren, während Sie noch nachdenken, oder ihr, die jeder kennt. Auf der einen Seite ein Gespräch, das erlebe ich oft mit Freunden oder Friederike, meiner Frau, das vielleicht sehr erfreulich ist und erfreuliche und ernste Inhalte hat. Also es geht mir gar nicht nur um Happy Clappy so, dass irgendwie immer nur alles smiley sein muss, sondern dass es irgendwie authentisch ist, erfreulich, aber auch ernst eben sein kann, mit echtem gegenseitigen Zuhören, sich in den anderen hineinversetzen. Ohne Hektik, vielleicht fast zeitlos. Mit gemeinsamer Meinung, aber auch unterschiedlicher Meinung. Worum es mir dabei geht, bei dieser Gesprächssituation, ist, dass sie persönlich ist, dass sie ehrlich ist, dass sie dem anderen Platz lässt. Und wie fühlt sich das jetzt an, wenn man sich an solche guten Gespräche erinnert? Ich finde, dass solche Gespräche geben mir echt Kraft. Also sie machen mir richtig so neue Energie, dass ich neue Lust habe, neue Mut habe. Das baut mich auf, so ein Gespräch. Und natürlich auf einer anderen Seite ein Gespräch, wo mein Freund oder Kollege oder Bekannter, vielleicht jemand auch aus der Gemeinde oder so, die ganze Zeit irgendwie schlecht redet. Es ist irgendwie kein Platz für Hoffnung. Es kommt irgendwie... Vielleicht versuche ich irgendwie Trost zu spenden oder sagen, ach, guck doch mal so, es kommt nicht an. Meine Gedanken und meine Themen zählen nicht. Das Gespräch hat fast was Destruktives. Es, hat so keine Perspektive, keine Zukunft. Und jetzt geht es auch um gemeinsame Bekannte und natürlich geht es wieder um Fehler, darum, was der andere irgendwie wieder nicht auf die Reihe gekriegt hat, der Dritte, ne? Es geht um Lästerei, es baut sich eine dunkle Zukunft auf. Es geht um so ein Dauergenörgel. Wie fühlt sich das jetzt an? So eine Gesprächssituation. Ich finde, die ist auslaugend, also dieses Dirt, das Gebein aus, das finde ich, trifft es am besten. Die nimmt mir den Mut, die macht mir irgendwie keine Hoffnung, ich habe irgendwie so gar keine Kraft hinterher. Also nochmal die Frage, wie geht's uns, wie sprechen wir mit anderen? Welche Sorte Gespräch führen wir häufig? Vielleicht welche Sorte von Gespräch suchen wir auch? Also wonach strecke ich mich aus, welche Situation schaffe ich? Und wie gesagt, die Bibel macht deutlich, dass es nicht weniger als um Leben und Tod geht und dass unsere Worte ganz maßgeblichen Einfluss auf unser Umfeld haben, auch auf unsere Zukunft. Ne? Und jetzt kommen lauter Sprüche-Zitate. Und das sind zwar eine ganze Menge, also wenn ich selber eine Predigt schreiben würde, das ist ja hier aus dem Buch, würde ich vielleicht weniger nehmen, aber die sind echt gut. Es geht los mit: Der Mund des Gerechten ist ein Lebensquell. Im Mund der Frevler versteckt sich Gewalttat. Dann 12, Vers 18. Mancher Leute Gerede verletzt wie Schwertstiche. Die Zunge der Weisen bringt Heilung. 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie Wabenhonig. Süß für den Gaumen, heilsam für den Leib. 12, Vers 25. Kummer im Herzen bedrückt den Menschen, ein gutes Wort aber heitert ihn auf. 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort dämpft die Erregung, eine kränkende Rede reizt zum Zorn. 15, Vers 23 und 28. Haben wir heute übrigens schon gehört? Jeden freut es, wenn er kluge Antwort geben kann. Und wie gut ist doch ein Wort zur rechten Zeit. Der Gerechte überlegt sich im Herzen jede Antwort, aber der Mund der Frevler sprudelt Schlechtes hervor. 25, Vers 11. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Schönes Bild, ne? Goldene Äpfel, silberne Schalen. Und zum Schluss nochmal 18, Vers 21. Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Bei diesem Frucht, da kommt auch dieses Schöpferische der Zunge hervor. Ne? Gott hat ja durch Worte diese Welt erschaffen. Und wir sind genauso schöpferisch tätig durch unseren Mund, durch unsere Zunge. Kennen Sie das, oder ihr das? Ein Wort trifft mich wie ein Schwertstich. Okay, ich hoffe jetzt, dass Schwertstiche noch nicht so viele erlebt haben. Die meisten wohl noch nicht, ne? Aber ein Stich ins Herz, die Verletzung, die von einem einzelnen Wort ausgeht, wie so eine kleine Speerspitze, die kennt, glaube ich, jeder. Man ist getroffen, man kann fast wie betäubt sein. Ich kenne das so, dass man kann dann gar nicht mehr richtig zuhören. Das ist wie so, man ist fast wie benommen, steht neben sich. So gewaltig kann ein Wort wirken. Und genauso können Worte echt aufbauend sein. Sie können neue Kraft geben, neue Wege öffnen, neuen Mut stiften. Aus dem Jesaja ist vielleicht dieses Bild bekannt, der Adler, der so neuen Wind unter seinen Flügel hat und sich so immer weiter hochkreist. Ne? Und genauso können Worte auch sein, dass sie einem so Aufwind geben, dass der Adler einfach, dass wir so weiter aufsteigen. Und wieder neuen Mut haben, wieder so einen Überblick gewinnen, innerlich Frieden finden. Vielleicht in der Folge sogar heil werden, egal ob jetzt innerlich oder körperlich. Leben und Heilung, nur durch Worte. Warum eigentlich nur? Ich meine, wir reden halt den ganzen Tag, ne? Das ist irgendwie man ist so gewohnt, Worte ist irgendwie so Standard, ne? Aber das hat so wahnsinnig viel Macht, ne? Jakobus sagt, das ist halt wie das Zünglein am Schiff, ne? Das ist ein riesengroßes Schiff und die Zunge ist echt so ein kleines Bauteil, was viele, viele Tonnen durchs Wasser navigieren kann. Jesus ist auch ziemlich deutlich, wenn es um Worte geht. Er sagt, Matthäus Evangelium, ich sage euch, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt. Freiheit oder Verurteilung. Und wir sind für jedes Wort verantwortlich, was wir reden. Ich glaube, mir wird es jedem gruselig, wenn er das hört. Jedenfalls mir. Wenn ich nicht wüsste, dass Jesus mich liebt und mir vergibt. Nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, Matthäus 15, Vers 11, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Es war eine Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern, wo die Pharisäer sie angeklagt haben, dass sie Ehren am Sonntag essen, dass sie auch was essen. Und da sagt Jesus, Leute, bleibt mal ruhig. Das Entscheidende ist, was aus dem Mund rausgeht, nicht ob ihr was esst am Sonntag. Das, was sie reden, weil es so eine große Wirkung hat, weil so eine Schöpferkraft in unseren Worten steckt. Kränkende Worte können krank machen, erniedrigende Worte können das Gefühl von Wertlosigkeit bewirken. Worte können lähmen oder befreien, niederdrücken und aufrichten, entmutigen oder ermutigen, verletzen oder heilen. Wie gesagt, töten oder lebendig machen. Ich habe irgendwie jetzt so spontan, ich muss ja mal langsam ein Beispiel her, so eine Situation vor Augen. Ich habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ich habe ein Mädchen bei uns, 14 oder 15 Jahre, Aufmerksamkeitsstörung, und die Mutter kommt einfach pädagogisch hinterher, wenn ich es mal sagen darf. Das Mädchen hat einen ziemlichen Dickkopf und gehorcht einfach nicht, um es mal so knapp zusammenzufassen. Und hat auch ein ziemlich schlechtes Selbstbewusstsein und ist auch ein bisschen depressiv. So. Die Mutter will irgendwas sagen, das Mädchen fällt ihr ins Wort. Die Mutter hält den Mund und steht so machtlos daneben. Aber die Mutter klagt auf das Kind die ganze Zeit an. Ja, du hängst doch nur am Handy und bist ja auch süchtig, irgendwie mediensüchtig und so weiter. Und guck doch mal, du kommst da abends gar nicht mehr raus aus deinem Zimmer. Und so halt, die ganze Zeit. Das ist halt die Art der Mutter, sich zu wehren dafür, dass sie von dem Kind überrannt wird. Und diese Worte der Mutter machen das ganze Selbstvertrauen kaputt. Oder das, was Kinder brauchen, bauen eben auch kein Selbstvertrauen auf. Und die Mutter wehrt sich auf diese Weise halt und ist irgendwie vielleicht auch menschlich, weil sie halt so ohnmächtig ist und weil das so frustrierend ist mit dem Kind. Aber es macht auch das Leben des Kindes kaputt, finde ich. Und das passt halt zu dem nächsten Punkt, dass eben bei all unserem Reden das uns auch prägt, was wir selber erlebt haben natürlich und auch gerade jetzt erleben. Natürlich ist es leichter, irgendwie in einer guten Stimmung, beim gut gelaunten Chef, mit netten Kollegen, irgendwie positiv zu reden und darin einzustimmen und nicht rumzunörgeln und alles nur negativ zu sehen, wie wenn vielleicht meine Mutter ständig so, du schaffst das nicht, ich habe Angst, so, wenn das so ständig so ängstlich, übervorsichtig, trübsinnig ist vielleicht, oder wenn der Chef ständig schlecht gelaunt ist und irgendwie einen nur runterzieht und sagt, schon wieder nicht, und der Chef nur aufs Negative fokussiert. Oder mein Partner dauernd unzufrieden ist und irgendwie so, ich komme nach Hause und denke, ist zum Glück nicht der Fall bei mir, ne? Aber das ist natürlich dann viel schwieriger so. Und auch unsere Vergangenheit prägt uns so. Wenn wir halt in unserer Kindheit und Jugend nie irgendwie Anerkennung und Lob gekriegt haben, ist natürlich schwieriger, das selber weiterzugeben. Kann es zumindest sein. Ich glaube aber nicht, dass wir Sklaven der Worte sind, die wir hören. Ich glaube nicht, dass das so sein muss, sondern dass wir da eine Freiheit haben, dass wir das selber entscheiden können. Gerade als Kinder Gottes sind wir eben keine Sklaven, sind wir aus Ägypten ausgezogen, sondern haben alle Freiheit, zu entscheiden, welche Worte aus unserem Mund rausgehen und wie wir unser Umfeld prägen wollen. Und mir ist klar, dass halt unsere Vergangenheit und unser Umfeld, unser jetziges Umfeld, was wir uns zum Teil aussuchen, zum Teil auch nicht aussuchen können, dass das eben die Sache etwas leichter oder etwas schwieriger macht, ne? Vielleicht einfach eine Herausforderung ist. So, und jetzt ist ja die Frage nach all der Einführung, wie kann es mir gelingen, dass ich positiv aufbauend spreche? Ich vermute mal, das wollen die meisten hier. Wie kann das funktionieren, dass ich das hinkriege, da so einen schöpferischen, positiven Akzent zu setzen in meinem Reden? Und ein zentraler Punkt jetzt ist Demut. Das ist eine Haltung, die das möglich macht. Und da wollte ich jetzt mal fragen, wer mag denn mal sagen, was Demut ist? Wer traut sich? Ist nicht ganz einfach. Also letztes Mal hatten wir hier so eine Mutprobe, da konnten die Leute gar nicht genug auf die Bühne kommen. Jetzt ein bisschen mutiger voran. Was ist Demut? Einfach nur mal ein Aspekt. Ja? Sag mal, Susi? Ja, sehr schön. Ich dachte, es kommt jetzt was wie, ich muss mich im Staub wälzen oder Dreck fressen oder so. Das war nur Spaß. Paul, kannst du mal bitte nach vorne kommen? Ja. Noch jemand? Wer traut sich noch? Ja? Ja, sehr schön. Gut. Wie bitte? Ah ja, natürlich. Also Demut ist ein Mangel an Arroganz. Und was Susi sagte, Demut ist das Annehmen der eigenen und das Bewusstsein um die eigenen Schwächen und trotzdem halt ein gesundes Selbstbewusstsein. Darf ich das so zusammenfassen, Susi? Oder sonst sag's nochmal. Ja. Das Annehmen der eigenen Schwächen. Und das Wissen darum, dass ich andere. Das Wissen darum, dass ich andere und Gott brauche. Selbstbewusstsein ist trotzdem gut. So, also Stuhl und Schüssel bei den Leuten mit Bibelkenntnis, die haben hier vielleicht schon eine Idee, was jetzt kommt. Wer traut sich, dass ich ihm die Füße wasche? Es ist warmes Wasser übrigens, kein kaltes Wasser. Das ging jetzt schnell.
Ich hoffe, es schmeckt sich an.
Ach wo, alles gut. Ich habe ja schon kleine Kinder zu Hause. Mit Mandelöl, Shea Butter, Vitamin E und Panthenol. Hatte Jesus, glaube ich, nicht. So. Ist schön, ne? Oder? Ich wette übrigens, dass die Füße zu Jesu-Zeit staubiger waren. Sieht gut aus, ja. So. Mir ist leider kein Mic. Jetzt muss ich gleich mal kurz. Nee, ich wollte dich immer. Wie ist es so?
Oh, ist total schön.
Sag mal genauer.
Ja, wie ist das? Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt bei jedem vorgekommen wäre. Jetzt beim Georg kann ich mir auch von dem, dass ich mir die Füße waschen, weil man lässt auch nicht jeden an die Füße. Und es ist was ganz Kitzeliges und es ist schön, es ist warm. Ich mache gern Barfußlaufen und weiß, wie das ist, wenn man heimkommt und hat dreckige Füße und wäscht sie sich dann.
So, ja, Füße waschen, darum geht's, meiner Meinung nach, bei Demut. Ich finde das halt, irgendwie, das war die Illustration, die mir so bei der Vorbereitung gekommen ist. Wir haben ja eigentlich immer bei jeder Predigt eine zentrale Illustration gehabt. Heute ist es die Füße waschen und vielleicht noch Wüste und Leben im Überfluss als Kontrast. Demut heißt eben, sich auf den anderen einstellen, selbstvergessen zu sein. Genau das Gegenteil von egozentriert. Das ist Kultur der Ehre, in quasi reinst Form. Und zwar ohne den anderen zu überhöhen oder irgendwie das Gefühl zu haben, selber wertlos zu sein oder untalentiert zu sein. Darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass der andere Platz hat, dass er Raum hat. Das heißt also nicht, sich selber klein zu machen, sondern sich halt mit seinen Schwächen und Fehlern, Abgründen, Unzulänglichkeiten anzunehmen und sich selbst zu lieben auch damit. Ja, wir sind nicht vollkommen. Und so tut Gott das ja auch. Also der liebt ja nicht nur unsere Stärken so, sondern so, wie wir eben sind. Auch wenn er sich wünscht, dass wir ihm ähnlicher werden, das ist ja nicht der Punkt. Aber er liebt uns erstmal. Und wenn ich liebevoll mit meinen Stärken und Schwächen umgehen kann und mich dem auch stelle, kann ich genauso auch mit anderen Menschen umgehen. Und das ist sozusagen so ein, ja, wie, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, wie so ein Softwarecode, wie die innere Haltung. Das ist das, was unser Denken, unsere Einstellung und unsere Perzeption quasi prägt. Und das führt dazu, dass wir miteinander respektvoll umgehen, dass wir freundlich und wertschätzend sind miteinander. Da ist Luft zum Atmen, finde ich, wenn halt der andere mir wirklich zuhört, wenn er mir Respekt zollt, wenn er mich wertschätzt. Kann ich so aufatmen. Es heißt nicht, dass ich ihm, wie gesagt, wertlos bin oder so, oder dass ich nicht ein geliebtes Kind bin. Es heißt aber nur, ich bin nicht der Nabel der Welt. Ne? Muss ja auch vielleicht nicht sein. Warum ist das so zentral? Die Bibel sagt, oder sagen wir so, Walter Heidenreich sagt, die Demut ist die Landebahn des Heiligen Geistes. Stellt euch also ein großes Flugzeug vor. Und Demut ist die Landebahn. Die Bibel sagt dreimal, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das kommt aus Sprüche 3, Vers 34 und kommt noch zweimal im Neuen Testament. Und die gute Nachricht steckt im zweiten Teil. Der Gott gibt uns Gnade dafür. Wenn wir demütig sind, uns von ihm abhängig machen, schenkt Gott uns die Kraft, die Gedanken, die Liebe, dass es eben kein geistlicher Kraftakt ist, keine Askese oder sonst irgendwie eine Verdrehung. Wir brauchen kein künstliches Dauerlächeln aufsetzen. Gott hilft uns einfach. Angemessen von uns zu denken, weder irgendwie überhöht noch irgendwie erniedrigend oder so. Gott schenkt uns, dass wir das wollen, positiv reden, was schöpferisch machen und schenkt uns, dass wir das vollbringen. Das berühmte Wollen und Vollbringen. Wenn ich Jesus in mein Herzen lasse, wenn ich sein Freund bin, wenn er mich berühren darf, kriegen wir das geschenkt. Und dann sind unsere Worte nicht verachtend und ausdörrend, sondern sind sie aufbauend, mutmachend. Und wir alle brauchen das. Ich finde, jeder braucht Hoffnung und Mut. Also ich brauche das immer wieder. Hoffnung und Mut. Wir alle brauchen das, dass wir uns gegenseitig aufbauen. Wir sind halt keine Solisten. Wir sind einfach, wir brauchen einander. Und wir brauchen, dass wir uns gegenseitig Kraft schenken. Das Leben ist nicht immer leicht. Ne? Und ich möchte auch einen zweiten Bereich beleuchten, wo ich denke, dass Demut der Schlüssel ist, und zwar beim Zuhören. Ich erlebe selber nicht selten, dass ich rede und das, was ich sage, kommt irgendwie nicht an. Es wird einfach nicht richtig zugehört. Oder man hört mir nur kurz zu, für einen halben Satz. Und dann, zack, mein Gegenüber nutzt halt das, was ich sage, schon, um wieder zu eigenen Themen überzuleiten. Kennt ihr das? Ich vermute alle nicken. Das kann ziemlich verletzend sein, beides. Sowohl, das heißt ja, nämlich das, was ich rede, ist nicht wichtig, ist nicht spannend, ist vielleicht irgendwie Schnee von vorgestern, kalter Kaffee, völlig überholt. Und das heißt aber auch, ich bin nicht wichtig. Meine Themen zählen nicht. Und das ist halt erniedrigend, kann verletzend sein, die Schwertstiche. Und ich bin ja Berufszuhörer sozusagen, ich muss viel zuhören jeden Tag, mache ich auch gerne. Und ich kann euch sagen, das weiß auch wahrscheinlich jeder, dass das Zuhören, das bringt am meisten, ne? auch in der Behandlung. Also ja, die guten Tipps, die sind auch nicht schlecht, aber im Grunde ist es das, was der Patient, was mein Gegenüber sagt. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was Veränderung bringt, wo am Ende viele Menschen sagen, ach Mensch, das hat mir jetzt aber geholfen, dass ich das mal erzähle. Gott, da ich gut zwar nur zugehört, aber bitte, wenn es hilft. Ist echt so. Wir werden uns beim Reden darüber im Klaren, was eigentlich der Punkt ist und wie es vielleicht auch weitergeht. Wenn jemand gut zuhört, dann kommen mir selber neue Ideen. Das bringt oft am meisten. Und mir ist auch klar, dass das nicht immer leicht ist, gut zuzuhören. Vielleicht ist mein Gegenüber einfach unkonzentriert oder einfach total mit sich selbst beschäftigt. Ist auch nicht immer bös gemeint, ne? Das ist ja gar nicht der Punkt. Aber wie gesagt, wenn jemand gut zuhört, mit einer demütigen Haltung, wie so Füße waschen. Ja, ich würde jetzt auch gerne was erzählen, aber jetzt bist erstmal du dran. Jetzt geht's mal um dich. Ich komme schon nicht zu kurz, jetzt geht's um dich. Dann kann das halt so sein, dass ich aus meinen Grübelgedanken liebevoll auf die Erde gebracht werde, vielleicht. oder dass Ängste verstummen oder dass gute Ideen geboren werden. Beim Reden komme ich auf neue Ideen. Wenn mir jemand gut zuhört, entsteht was Neues, was Kreatives, was Positives. Und das wünsche ich uns allen, dass wir einander gut zuhören. Und das kann auch wirklich spannend sein. Also Ärzte beispielsweise hören ja auch nicht lange noch zu, ne? Ärzte sind so, die stürzen sich immer auf das Erste, was der Patient kommt immer mit zwei Punkten und der Patient sagt irgendwas, ja, ich habe Rückenschmerzen, so. Und da will eigentlich noch sagen, ja, übrigens, mein Knie tut auch weh, und dann würde der Arzt auch schon ein bisschen schlauer sein. Ich habe Rückenschmerzen. Dann stürzt sich der Arzt auf die Rückenschmerzen und der Patient dachte, ja, also mit den Rückenschmerzen, das war eigentlich gar nicht das Hauptproblem, das er eigentlich sagen wollte, war das mit den Knien, so. Beim Rücken, der weiß schon, was ich machen muss. Und der Arzt schwadroniert über Rückenschmerzen und denkt so, ja, genau, da kann ich Ihnen auch gut helfen. Ist ja meist nicht der Fall, aber das ist halt der Punkt. Auch Ärzte hören nicht immer gut zu. Und wenn wir einander wirklich zuhören, das ist so, ich finde, das ist paradiesisch, ohne zu übertreiben. So, also der erste Punkt, Demut, ne? Der zweite Punkt, Disziplin. Wahrscheinlich genauso schwierig. Paulus schreibt im Epheserbrief, über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig. Vergebt einander, weil auch Gott durch Christus euch vergeben hat. Nochmal? Vielleicht, ne? Lies nochmal vor. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig. Vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also Paulus ist hier völlig eindeutig, was wir machen sollen, was nicht. Unsere Worte sollen einander stärken und nützlich sein, hilfreich und aufbauend. Und zwar nicht böse. Und dieses Wort für böse hier, griechisch, heißt sopros, Fäulnis bringend. Ich finde Fäulnis irgendwie sehr zutreffend. Also ich finde es sehr kann sich so einen faulen, weiß ich auch nicht, eine faule Suppe oder irgendwie, einen faulen Graben oder was auch immer sich so vorstellen. Das blubbert, das stinkt, das zersetzt, das bringt Tod, es lähmt auch, es ist irgendwie nur widerlich, man will weglaufen, macht auch krank. Und so sind böse und erniedrigende Worte. Keine Bitterkeit, kein Wut, kein Zorn, keine Lästerei. Alles Böse sollen wir verbannen. Und verbannen ist ja wirklich so ein aktiver Akt, ne? Das heißt, ich sage nur, ja, ich lasse das rechts liegen, sondern nee, ich schiebe das so richtig weg aus unserer Mitte. Also Paulus schreibt ja an eine Gemeinde in Ephesus, die ist ziemlich groß. Und es gab da einiges in der Richtung von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Ephesus war jetzt nicht so extrem für seine Frommheit vielleicht oder dafür so bekannt. Und die sollen das richtig verbannen. Die sollen richtig so aktiv darauf achten, dass das nicht zu viel Platz einnimmt. Und dafür braucht das Disziplin. Das braucht, dass wir uns auf die Zunge beißen manchmal, wo Lästerung beispielsweise so sehr einfach, ne? Oder manchmal auch so Wut im Zaum behalten, ne? Jesus, die Bibel sagt, seid langsam zum Zorn. Also wir sollten, ne, wir sind zornig manchmal, klar. Aber seid nicht so schnell, dass das so schnell rausgeht. Und wir reden halt oft unbedacht und manchmal können wir im Handumdrehen mit einer zynischen oder erbarmungslos kritischen Bemerkung eben so eine kleine Umweltverpestung machen, ne? Irgendwas, was ausdörrt, was Wüste bringt. Hab keine Angst, ne? Wir schaffen das schon. Gott hilft uns. Aber ja, es kostet Disziplin. Es ist einfach Wachsamkeit, die es braucht oft. Und es aber auch eben, womit fülle ich mich? Was tue ich mir an? Welche Gesellschaft suche ich? Ne, Psalm 1 ist, wer im Kreis der Spötter sitzt. Also, was für ein Umfeld suche ich mir auch aus? Mit welchen Inhalten fülle ich mich? Und im Kolosserbrief heißt es weiter, keine Zoten, keine Lügen, keine Lästerungen sollen uns über die Lippen kommen. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, tut es in Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und danken, das ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel oder so ein Punkt, der uns hilft, nicht nur aufs Negative zu schauen. Habt ihr auch schon 1 Million mal gehört, ich weiß. Aber es hilft tatsächlich, den Blick weit zu machen. Nicht nur das Negative zu sehen. Und ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich habe mal vor einigen Jahren mit einer Kommilitonin einen Hauskreis aufgebaut, oder ich wollte es zumindest, in Hamburg an der Uni. An der Uniklinik gab keinen Hauskreis. Und sie hatte den Eindruck, soll sein. Und ich hatte das Gefühl, ach komm, das machen wir zusammen. Wir waren schon recht gut befreundet und kannten uns eben aus der Gemeinde und haben beide Medizin studiert, Claudia. Okay, also Vorbereitung begann. Und plötzlich ging es in unserer Freundschaft oder in unserer Bekanntschaft nur noch um den Hauskreis. Und nur noch ums Organisatorische und nur noch um, gar nicht mehr um Persönliches. Gar nicht mehr um unsere Beziehung oder unsere Freundschaft halt. Oder um Medizinstudium vielleicht. Sondern es ging nur noch so um Orga. Und ich fand das so erdrückend und ich war so plötzlich aufs Negative fokussiert, dass ich echt dachte, scheiße, ich kann das nicht mehr machen, ich muss hinschmeißen, das geht so nicht. Und bin zu unserem Pastor gegangen in der Gemeinde, zu Jugendpastor, und er war auch so ein bisschen sprachlos irgendwie oder ein bisschen hoch. So, und auf jeden Fall, was mir in den Sinn kam, war, oder was er vielleicht auch sagte, das weiß ich mir genau, dass ich vielleicht so total auf dieses Negative fokussiere und gar nicht mehr die ganze Person Claudia im Blick habe. Sondern nur noch diese eine Situation. Und es hat mir irgendwie die Augen ein bisschen geöffnet. Und ich dachte, ja, es gibt eigentlich tatsächlich nicht nur den Hauskreis und nicht nur diese Orga, sondern es gibt Claudia als ganzen Menschen. Und ich habe dann nicht hingeschmissen und es ist echt ein cooler Hauskreis geworden. Und ich glaube auch übrigens, auch wenn es vielleicht fromm klingt, es war schon irgendwie auch ein Angriff so, ne? Aber gut. Ich habe was dabei gelernt, nicht nur aufs Negative zu fokussieren, sondern den ganzen Mensch zu sehen. Und was anderes, was ich erlebt habe, ist halt, da haben wir so ein Kinderteam, glaube ich, war das, so eine Freizeit gemacht. Und wir hatten ja so quasi in unterschiedlichen, in so einem Jugendheim, in unterschiedliche Räume aufgeteilt. Und an der Tür hatten wir so eine Übung, dass ein Zettel war mein Name drauf. Und jeder durfte rumgehen und was Positives draufschreiben. Und dann haben wir diese Zettel gesammelt. Und das war echt, kennt vielleicht auch manche von Ihnen, total ermutigend. Und da kamen so Sachen raus, wo ich dachte, huch, das habe ich noch nie gehört, das war echt total schön. Wir machen das bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch einmal die Woche, so ein Kinderteam, wo die Kinder sich gegenseitig losen und eine positive Eigenschaft ausschreiben müssen. Und das ist total aufbauend für die. Das ist echt, und das ist manchmal natürlich nicht einfach, ist klar. Manchmal lost man jemanden, den man gar nicht ertragen kann. Aber das ist echt, macht echt den Kindern Mut und ist echt total coole Tradition, haben wir jetzt noch gar nicht so lange. Ich möchte zum Abschluss hier noch 2 Beispiele aus der von Birgit vorlesen. Einmal von Anselm Grün, der schreibt in einem Buch Menschen führen, Leben wecken. Paar wichtige Sätze zur Menschen mit Personalverantwortung. Wer andere führt, muss vor allem die Kunst des Lobens beherrschen. Loben heißt ja, gut zu einem Menschen sprechen, benedikere, Gutes über ihn und zu ihm sagen. Wer das Gute im Menschen anspricht, lockt es auch in ihm hervor. Er motiviert den Mitarbeiter damit mehr als durch Kritik und Kontrolle. Das gute Wort lockt Leben in den Mitarbeitern hervor. Das gute Wort richtet nicht nur den Mitarbeiter auf, es trägt auch zum Aufbau eines guten Arbeitsklimas und zum Aufbau der Firma. Es ist ein Fundament, auf dem sich ein Betrieb aufbauen kann. Und das gute Wort ist Zeichen von Zuwendung, von zärtlicher Hinwendung zum Einzelnen. Wer solche Zuwendung erfahren hat, der hat sich mit dem ganzen Herzen der Arbeit zuwenden, der kann das machen. Wer Ablehnung erfährt, wendet sich nicht nur von den Menschen ab, sondern auch von seiner Arbeit. Ich glaube, das kennt jeder, ne? Wenn man so genervt ist von seinem Chef, dann macht man auch die Arbeit, oft nur mit halbem Herzen. Es ist zu sehr mit sich selbst und seiner Kränkung beschäftigt, als dass er sich auf die Arbeit einlassen kann. Und ich möchte noch eine Geschichte vorlesen. Ein paar Minuten haben wir noch, ne? Ich vermute mal, die kommt aus USA, ich weiß nicht. Die ist als Mail bei Birgit gelandet. Und die ist aber sehr berührt sehr das Herz an. Eines Tages bat eine Lehrerin ihre Schüler, die Namen aller anderen Schüler der Klasse auf ein Blatt Papier zu schreiben und ein wenig Platz neben den Namen zu lassen. Dann sagte sie zu den Schülern, sie sollen überlegen, was das Netteste ist, das sie über jeden ihrer Klassenkameraden sagen können, und das sollten sie neben den Namen schreiben. Es dauerte die ganze Stunde, bis jeder fertig war, und bevor sie den Klassenraum verließen, gaben sie ihre Blätter der Lehrerin. Am Wochenende schrieb die Lehrerin jeden Schülernamen auf Blatt Papier und daneben die Liste der netten Bemerkungen, die ihr Mitschüler über den Einzelnen aufgeschrieben hatten. Am Montag gab sie jedem Schüler eine oder seine oder ihre Liste. Schon nach kurzer Zeit lächelten alle.
Wirklich? Hörte man sie flüstern. Ich wusste gar nicht, dass ich mir jemanden was bedeute. Und ich wusste nicht, dass mich die anderen so mögen, waren die Kommentare.
Niemand erwähnte danach die Liste wieder. Die Lehrerin wusste nicht, ob die Schüler sie untereinander oder mit ihren Eltern diskutiert hatten, aber das machte nichts aus. Die Übung hatte ihren Zweck erfüllt. Die Schüler waren glücklich mit sich und mit den anderen. Einige Jahre später war einer der Schüler gestorben und die Lehrerin ging zum Begräbnis dieses Schülers. Die Kirche war überfüllt mit vielen Freunden. Einer nach dem anderen, der den jungen Mann geliebt und gekannt hatte, ging am Sarg vorbei und erwies ihm die letzte Ehre. Die Lehrerin ging ans Letzte und betete vor dem Sarg. Als sie dort stand, sagte einer der Anwesenden, die den Sarg trugen, zu ihr, »Waren Sie Marks Mathelehrerin?« Sie nickte ja, denn dann sagte er, Mark hat sehr oft von Ihnen gesprochen. Nach dem Begräbnis waren die meisten von Marks früheren Schulfreunden versammelt. Marks Eltern waren auch da und sie warteten offenbar sehnsüchtig darauf, mit der Lehrerin zu sprechen.
»Wir wollen Ihnen etwas zeigen«, sagte der Vater und zog eine Geldbörse aus seiner Tasche.
Das wurde gefunden, als Mark verunglückt ist. Wir dachten, Sie würden es erkennen. Aus der Geldbörse zog er ein stark abgenutztes Blatt, das offensichtlich zusammengeklebt, viele Male gefaltet und auseinandergefaltet worden war. Die Lehrerin wusste ohnehin zu sehen, dass es einer der Blätter war, auf denen die netten Dinge standen, die seine Klassenkameraden über Mark geschrieben hatten.
»Wir möchten Ihnen so sehr dafür danken, dass Sie das gemacht haben«, sagte Marks Mutter. »Wie Sie sehen können, hat Mark das sehr geschätzt.«
Alle früheren Schüler versammelten sich um die Lehrerin. Charlie lächelte ein bisschen und sagte, »Ich habe meine Liste auch noch. Sie ist in der obersten Schublade in meinem Schreibtisch.« Die Frau von Heinz sagte, »Heinz bat mich, die Liste in unser Hochzeitsalbum zu kleben.«
»Ich habe meine auch noch«, sagte Monika, »sie ist in meinem Tagebuch.«
Dann griff Irene, eine andere Mitschülerin, in ihren Taschenkalender und zeigte ihre abgegriffene und ausgefranste Liste den anderen.
»Ich trage sie immer bei mir«, sagte Irene und meinte dann, »ich glaube, wir haben alle die Listen aufbewahrt.«
Die war ungefähr so gerührt wie ich, die Lehrerin, dass sie sich setzen musste und weinte. Sie weinte um Mark und für alle seine Freunde, die ihn nie wieder sehen würden. Wir vergessen manchmal, dass das Leben anderer Menschen endet und irgendwie geht das ja auch nicht, dass wir das jeden Tag vor Augen haben. Aber es ist nochmal so deutlich, wie wichtig unsere Worte für andere Menschen sind und was es so bewirken kann. Und wie gut das ist, was Gutes zu sagen, auch bevor es zu spät ist vielleicht. Vielleicht verpassen wir eine wunderbare Gelegenheit, weiß ja nicht, dass der andere gleich stirbt, aber es ist eine wunderbare Gelegenheit, Leben zu schaffen und was Schönes und was Gutes zu bringen. Also ich beispielsweise mache eigentlich ganz gern Komplimente, wenn es sich so anbietet, und es ist irgendwie was Schönes. Ja, es kostet manchmal Überwindung, ein bisschen Charme, auch wenn den anderen manche denken ja so, peinlich. Aber es ist einfach was Schönes zu sagen, Mensch, es sieht gut aus heute, cooler Pulli, was auch immer. Vielleicht kann die Geschichte eine Anregung sein, dass wir bewusst mit unseren Worten umgehen, in unseren Familien, Hauskreisen und Teams. Und zum Abschluss möchte ich eben die beiden zentralen Bilder wiederholen. Worte, die bringen Wüste, können das Gebein ausdörren, aber die können auch frisches Leben, neuen Mut, kleine Oasen bringen. Und Demut, das hilft uns dabei, uns gegenseitig höher zu achten, einander die Füße zu waschen, füreinander da zu sein. Da ist der Heilige Geist mittendrin, da schenkt Gott uns Gnade, dass aus unserem Mund halt einfach Leben kommt, nichts Faules, sondern
echtes Leben. Amen.